Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur, und heute steht mal wieder eine neue Monatsvorschau auf dem Plan, in der wir euch einen Überblick auf die spannendsten Neuheiten geben, die im November bei Netflix, Amazon und Co. an den Start gehen. Die stelle ich natürlich nicht allein vor und habe mir für geballte Serienvorfreude heute wieder meine liebe Kollegin Esther eingeladen. Hallo Esther.
Hallo, ich habe alles geballt, die Fäuste, das Gehirn, es kann losgehen, Max, es kann losgehen.
Ja, wundert euch nicht, Esther sitzt heute ganz gemütlich im Podcast-Studio und ich bin digital von zu Hause aus dabei, weil ich mir frisch aus dem Urlaub eine Erkältung mitgebracht habe. Ich hoffe aber, dass meine Stimme nicht allzu belegt klingt. Ich habe eben noch so ein ganzes Glas Honig oben reingekippt.
Bitte? Das wird schon.
Das wird schon. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine sehr süße Stimme.
Ja, das ist ja das Beste, Max.
So, Esther, bist du bereit für spannende November-Serien?
Lass uns loslegen.
Dann sage ich auf ins Streamgestöber. Auch im November starten wieder unzählige neue Serien bei Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. Und damit ihr nicht ratlos in den neuen Monat startet und einen Überblick habt, was sich vielleicht für euch lohnen könnte für einen mummeligen Herbst-Binge, haben Esther und ich euch wieder 15 besonders vielversprechende neue Serien und Staffeln aus den Programmen der Streamingdienste herausgesucht. Die stellen wir euch gleich der Reihe nach vor und das Ganze gehen wir immer dabei spoilerfrei und chronologisch durch. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben. Alle Titel findet ihr nochmal übersichtlich in den Shownotes, wann sie starten, wo ihr sie streamen könnt. So, und Esther, ich war jetzt ein paar Wochen nicht da und konnte dich noch gar nicht fragen, aber was war denn dein Serienhighlight im Oktober? Ich möchte es nochmal wissen.
Du möchtest es wissen, stimmt, wir haben ja noch gar nicht drüber geredet. Ich bin hellauf begeistert von Boots. Ich habe die Serie angefangen, dachte, ich guck mal rein, und dann hat die mich so reingezogen, diese neue Netflix-Serie zu einem homosexuellen jungen Mann, der ins Militär geht, und es war einfach so eine wunderbare Charakterzeichnung, so irgendwie Full Metal Jacket als Tragikomödie, aber ich kann es gar nicht beschreiben. Also es ist einfach eine ganz starke Serie. Hast du bestimmt auch geguckt, Max?
Ich habe es im Urlaub geguckt tatsächlich, ja. Und ich fand es auch ganz, ganz toll. Insgesamt sind das 8 Folgen waren das, richtig?
Genau, viel zu schnell wieder durch. Ich wollte noch viel mehr von all diesen Menschen sehen.
Genau, und die könnt ihr bei Netflix jetzt schon streamen. Also wenn ihr noch was fürs Wochenende, für die Merkliste sucht, schaut euch mal Boots an und nicht Monster at Gien.
Bitte nicht Monster at Gien. Habt ihr ja unseren Podcast, den ihr hören könnt, stattdessen. Hast du im Urlaub noch was entdeckt, Max, wo du jetzt Zeit zum Serien gucken hattest, vielleicht nebenbei ein bisschen?
Ja, aber das waren Serien, die man noch nicht in Deutschland gucken kann, leider.
Ah, natürlich. Du bist immer im Kopf schon 2 Monate bei uns voraus.
Ich werde, falls sie in Deutschland nochmal drauf, irgendwann erscheint, nochmal drauf zurückkommen und euch eine australische Serie dann empfehlen irgendwann.
Verrätst du schon mal den Titel?
Ja, ich kann dir natürlich den Titel sagen. Die heißt Invisible Boys. Ist das eine Serie von dem australischen Streamingdienst Stan. Die könnte man sich dann mal auf die Merkliste setzen, falls sie hoffentlich jemals in Deutschland erscheint. Und ich habe auch eine britische Serie gesehen von der BBC, die auch ganz, ganz fantastisch ist. Das ist vielleicht meine Lieblingsserie des Jahres.
Oh.
Die heißt Riot Women, heißt die. Also die ist auf jeden Fall ganz oben dabei. Die hat mich richtig weggefegt.
Ich merke schon, unsichtbare Menschen und randalierende Frauen. Du hattest einen guten Urlaub, serientechnisch.
Genau. So, aber jetzt wollen wir natürlich in die neuen Serien aus dem November genau auf die eingehen. Und bevor wir das tun, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Esther. November, wir starten. Du startest mit einer Serie, die am 2. November startet.
Ja, und November ist Abenteuerzeit, oder? Bei einem kleinen Dienst, den wir gar nicht so häufig dabei haben, nämlich MGM Plus ist das. Wir fanden aber die Serie so interessant, dass wir euch die trotzdem natürlich mitbringen wollten. Und zwar ist es eine neue Verfilmung von Robin Hood. Also Abenteuer im November, denke ich, passt gut zusammen. Ne? Man braucht irgendwie was Erbauliches, Spannendes. Und es gibt ja unzählige Serien und Filme und Abenteuerklassiker von Disney, von mit Russell Crowe, mit Taron Egerton, die schon alle Robin Hood verfilmt haben. Ich kenne als Serie, glaube ich, nur die 2006er-Version. Und jetzt bekommt die diese altbekannte Geschichte nochmal eine Frischzellenkur. Es geht um den Angelsachsen Rob, wie er ganz cool heißt in dieser neuen Serie. Der ist ein Gesetz. Und die zweite Hauptfigur ist Marian, eine normannische Adelige. Und die zwei schließen sich zusammen, um nach der normannischen Eroberung Englands gegen die Ungerechtigkeit, die da jetzt herrscht, vorzugehen. Und so führt Rob dann eine Rebellenbande an, während Marian währenddessen den korrupten Hof infiltriert. Also die haben beide gut zu tun. Und der Trailer sieht schon ganz ordentlich nach einer Historienserie aus, die auch qualitativ ganz brauchbare Sets und Kostüme mitbringt. Finde ich immer wichtig bei der Abenteuerserie, dass die auch gut aussieht. Und ich konnte noch nicht ganz erkennen, was jetzt vielleicht an Neuheiten der bekannten Geschichte hinzugefügt wird, aber dadurch gerade, dass man jetzt vielleicht Marian zur Spionin oder so macht, da ist ja schon was ein bisschen Neues drin. Finde ich interessant, würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ist eine US-Produktion mit englischem Handlungsort, die in Serbien gedreht wurde. Warum auch nicht? Also klingt sehr international. wenn wir uns den Cast angucken, Max, ich weiß nicht, ob du den Hauptdarsteller kennst. Jack Patton hat mir vorher gar nichts gesagt, muss ich zugeben. Der hat auch irgendwie nur eine Folge NCIS Sydney mal mitgemacht, ist also noch ein völlig unbeschriebenes Blatt. Und auch die Marianne-Darstellerin Lauren McQueen kann man nur kennen, wenn man vielleicht Belgravia The Next Chapter, wie ich gesehen hatte. Oder hier von Tom Hanks oder in Outlander Blood of My Blood hat sie auch eine Rolle gehabt als Seema, falls du dich noch an sie erinnerst. Spannender aber ist, sind die Nebenrollen besetzt, denn ein Name wird garantiert dir bekannt vorkommen, Max. Sean Bean spielt mit. Der spielt natürlich den Sheriff of Nottingham, den Bösewicht. Und den kennen wir natürlich als Herr der Ringe, Star, als Boromir und zahllose andere Rollen, in denen er sterben durfte. Und ansonsten ist auch noch ganz spannend, Conny Nielsen ist noch dabei. Die spielt die Herzogin Eleanor von Aquitanien, eine sehr einflussreiche Person da im Mittelalter, die es tatsächlich gab, die jetzt da offenbar mit reinkommt. Und die kennt ihr natürlich als Gladiator, größte Gladiator-Frauenfigur, die da aufgetreten ist. Und ja, ansonsten noch so Leute, die man mal gesehen haben kann, wie Ryan Gage aus Der Hobbit oder Steve Waddington als aus Slow Horses. Und geschöpft wurde die Serie von John Glenn. Kannte ich erst abends nicht so, aber hab danach geguckt, der hat das Drehbuch zu Eagle Eye geschrieben. Wer kennt ihn nicht, den Shia LaBeouf-Film? Oder Seal Team hat er als Showrunner geleitet. Also hat durchaus ein bisschen Erfahrung. Und ich musste sehr lachen über den Regisseur, der da ein paar Episoden inszeniert, nämlich Jonathan English. Und das ist nicht Johnny English, Max. Das ist der Regisseur, der zum Beispiel die zwei Ironclad-Filme auch in seiner eigener Regie auf die Leinwände und in die Wohnzimmer gebracht hat. Und da ist natürlich auch schon Ritterkampf-Historie drin. Also ist sehr naheliegend, dass sie sich den da geholt haben. Und ja, wenn euch das interessiert, startet mit 2 Folgen, wie gesagt, am 2. November direkt und kommt dann wöchentlich die restlichen 10 Folgen. Und Staffel 2 wurde auch schon bestellt. Also die scheinen da sehr optimistisch zu sein, dass das Leute interessiert. Also MGM Plus, ich glaube, man kann es als Channel bei Amazon dazu abonnieren, wenn man jetzt nicht so sich noch in 1000 andere Streamingdienste einarbeiten will. Hast du schon mal MGM Plus geschaut, Max?
Tatsächlich, ich habe nochmal nachgeguckt, ihr könnt tatsächlich auch 7 Tage gratis so ein Probeabo einfach starten. Mhm. Also wenn ihr vielleicht einfach wartet, bis ein paar Folgen draußen sind, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Oder halt, ich habe nochmal geschaut, wenn ihr euch jetzt natürlich gleich irgendwie ein Abo bei MGM Plus holen wollt, gibt es da auch noch ein paar andere coole Serien, die ihr dort gucken könnt, damit ihr nicht nur Robin Hood guckt. Unter anderem die Stephen King Serie, Das Institut, die läuft ja auch bei MGM Plus. Billy the Kid, das ist die Western-Serie von Michael Hirst, ist das, glaube ich, hat er es gemacht, ne?
Genau.
Der Viking-Schöpfer. The Great streamt da und beide Staffeln Heels, also eine unserer Lieblingsserien.
Okay, und das schafft man jetzt alles in einer Woche Probeabo, ja, Max?
Ist sportlich, aber dann lohnt sich das auch.
Oder ihr holt euch halt mal den Kanal, das geht ja auch mal dann für einen Monat. Wenn ihr nicht so seriensportlich seid wie Max.
So, dann mache ich weiter mit der nächsten Serie. Die startet am 4. November bei Disney Plus und sie heißt All's Fair. Alles ist fair.
Und das kenne ich als englischen Spruch. All's fair in love and war. Also bei der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Mal gucken, ja? Wird da Krieg geführt, Max, in deiner Serie?
Scheidungskriege werden auf jeden Fall geführt. Die haben wir schon mal in der Jahresvorschau vorgestellt. Und endlich ist es jetzt soweit. Das ist die nächste Ryan Murphy-Serie. Diesmal aber kein Horror wie American Horror Story oder True Crime wie Monster, sondern eine Anwaltsserie mit sehr prominenter Besetzung. Und da fange ich vielleicht erstmal mit dem Cast an. Da spielen nämlich die Hauptrollen Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash und Teyana Taylor, die auch gerade erst in One Battle After Another zu sehen war, ganz toll. Genau, und nachdem Ryan Murphy in der Ed Gein-Serie jetzt nur als Produzent tätig war und nicht als Schöpfer mehr, ist er hier wieder voll als Drehbuchautor und Regisseur involviert. Wahrscheinlich war er mehr mit dieser Serie beschäftigt als mit der Ed Gein-Serie.
Das würde einiges erklären.
Und das Ganze hat er zusammen geschöpft mit John Robin Bates, so rum, und Joe Buchan, die als Trio zuvor auch die Serien Dr. Odyssey und Grotesquerie entwickelt haben. Also die haben schon zusammen gearbeitet. Mhm. Und worum geht es überhaupt? Außer um Powerfrauen. Es geht um Powerfrauen, genau. Also die Geschichte von All's Fair dreht sich um eine Gruppe von Anwältinnen, die es satt haben, sich in einer von Männern dominierten Kanzlei unterzuordnen, und so kündigen sie ihre Posten und gründen eine eigene, komplett von Frauen geführte Kanzlei. Chefin ist Allura Grant, auch ein cooler Name, die wird gespielt von Kim Kardashian, und sie und ihre drei Partnerinnen befassen sich mit brisanten Fällen im Bereich des Familienrechts und wollen Frauen dabei helfen, aus schmutzigen Scheidungen siegreich hervorzugehen. Und dabei ecken sie jedoch auch immer wieder mit ihrer rachsüchtigen Rivalin, jetzt auch wieder ein geiler Name, Carrington Lane, an. Das ist die Figur von Sarah Paulson, die alles daran setzt, um gegen ihre früheren Kolleginnen zu gewinnen. Und das sieht man schon im Trailer, so schnappt sie sich dann unter anderem auch Alluras Ehemann als Mandanten, um ihre Kontrahentin in der eigenen Scheidung fertig zu machen. Also da gibt es wieder Ryan Murphy typisch viele spitzzüngige Dialoge und Gefechte. Sieht auf jeden Fall nach einer genüsslichen Hochglanz-Anwaltssoap aus. Ich freue mich schon sehr drauf.
Ich finde es immer lustig, wie man so nachvollziehen kann, wo Ryan Murphy sich seine Diven einsammelt. Also Kim Kardashian war ja auch schon in American Horror Story Staffel drin, und Sarah Paulson ist ja sowieso schon AHS-Star seit Urzeiten. Insofern ist es eher witzig, wie die sich so langsam ansammeln da in seinen Serien.
Genau, am 4.11. geht's los. 10 Folgen sind es insgesamt, 3 gibt es zum Auftakt und der Rest erscheint dann wöchentlich bis zum 23. Dezember. Kurz vor Weihnachten.
Ja, dann hat man es gerade fertig, wenn Weihnachten kommt, siehste.
Und du hast jetzt auch eine Serie mitgebracht, die auch eigentlich sehr schön zu diesem trüben Herbstwetter passt.
Eigentlich perfekt, oder? Nämlich eine Fantasy-Serie. Ich freue mich ja immer, wenn wir Fantasy-Serien haben, die wir hier vorstellen können. Und diesmal sogar eine deutsche. Stell dir das mal vor, dass ich das mal sagen darf hier, Max. Das kommt ja nicht sehr häufig vor. Am 6. November startet Die Nibelungen, Kampf der Königreiche bei RTL Plus. Und ja, grundsätzlich sollte man zu dieser Serie wissen, sie war ein riesengroßes Projekt, was gedreht wurde von Konstantin Film in Zusammenarbeit mit RTL Plus und so. Und dann haben sie sich gedacht, Mensch, das können wir doch irgendwie doppelt auswerten. Und deswegen kam letztes Jahr schon der Kinofilm Hagen im Tal der Nibelungen. Und den haben sie jetzt genommen, ein bisschen was weggenommen, ein bisschen was viel, also viel dazu gemacht. Also der Film war ja, glaube ich, nicht mal, also knapp 2,5 Stunden, ein bisschen weniger. Und die Serie hat jetzt 6 Folgen, die etwa so 50 Minuten gehen. Insofern merkt man das schon, da haben sie dann halt auch einen anderen Schwerpunkt gelegt, wie auch der Titel schon verrät. Ich habe nämlich schon reingeschaut, Max, und kann dir jetzt schon verraten, so im Vergleich. Hagen ist jetzt nicht mehr die Hauptfigur wie noch im Kinofilm, wo ja auch der Kinofilm den Titel Hagen trug, sondern es ist jetzt eher wirklich auf mehrere Figuren, die da beleuchtet werden, im Gesamtrundumschlag. Dann deshalb natürlich die Nibelungen, das große Ganze, die Legende kennt man ja vielleicht, die Siegfried- oder Nibelungensage. Es sollte in Deutschland, glaube ich, ein Begriff sein. 1250 erstmals festgehalten, von Wagner zu einer großen Oper adaptiert, Ring der Nibelungen. Und diese Serie aber jetzt und der Kinofilm natürlich auch basiert auf einem anderen Buch, nämlich von Fantasy-Autor Wolfgang Holbein. Der hat den Schurken Hagen in seinem Buch Hagen von Tronje 1989 als missverstandenen Helden gezeichnet. Und deshalb hat man dann so ein bisschen neue Perspektive auf diese uralte Legende, was ich ganz spannend finde, das so zu verarbeiten. Wer es also noch gar nicht kennt oder noch eingeordnet haben will, es geht weit in die Vergangenheit in dieser Serie. Wir reisen ins Königreich Burgund, wo wir Hagen als Waffenmeister kennenlernen. Der arbeitet für den König von Burgund, wurde schon als Junge aufgenommen bei ihm, hat heimlich Gefühle für die Königstochter Kriemhild. Dann kommt es aber zum Tod des alten Königs, wodurch das Reich dann so ein bisschen bedroht wird, weil jetzt als neuer König der Sohn Gunther nachrückt, der allerdings, sagen wir mal, ein bisschen überfordert ist von der Herrschaft, weil er jetzt nicht so ein starkes Gemüt ist oder sich erstmal finden muss. Deshalb wird jetzt zum Beispiel überlegt, dann Kriemhild für ein Bündnis zu verheiraten, damit man neue Leute hat, die einem als Nachbarkönigreich gegen die Feinde beistehen können. Und dann kommt auch noch ausgerechnet der Aufsteiger und Kämpfer Siegfried vorbei, klopft an die Tür, ist so ein egoistischer Typ, der einen Drachen mal getötet hat. Und ja, der will jetzt natürlich auch seinen Ruhm da weiter ausbauen, wenn er da vielleicht für Burgund, fürs Königreich ins Feld zieht, aber nimmt da jetzt nicht so viel Rücksicht auf sowas wie Teamwork oder sowas. Und dann kommt zusätzlich noch eine Mission dazu, dass man denkt, ach, vielleicht könnten wir auch die gefährliche Brunhilde, eine Walküre aus dem Norden, aus Isenland, also Island, holen, um uns beizustehen. Und dass dadurch entsteht dann, man merkt schon, so ein riesengroßes Epos-Fantasy in einer Zeit, wo die alten Wesen, wie die in der Serie genannt werden, schon fast ein bisschen in den Hintergrund getreten sind, weil man will jetzt sich nicht mehr so auf irgendwelche magischen Sachen verlassen, sondern man ist schon eher so ritterlich geprägt. Deshalb hat die Serie, würde ich sagen, viel von sowas wie Vikings, aber hat natürlich auch immer noch Fantasy-Elemente. Und ich war damals letztes Jahr sehr beeindruckt von diesem Film, der wirklich also starke Kostüme und Schauplätze bietet, wo man denkt, boah, ja, hier bin ich wirklich in einer richtigen Burg drin und hier ist das Schneegestöber und so. Und die Effekte werden natürlich recht sparsam eingesetzt, weil in Deutschland hat man wahrscheinlich auch einfach nicht so viel Geld, da unglaublich große Effekte draufzusetzen. Aber das hat für mich eigentlich auch den Reiz der Serie ausgemacht, dass man da einfach so punktuell weiß, okay, wir sind in einer Welt, in der Magie funktioniert, aber der Schwerpunkt liegt auf Rittern und Bündnissen und geheimen Absprachen und sowas alles. Also ja, das macht schon Spaß, glaube ich, als Fantasy-Fan. Serienschöpfer, kannst du vielleicht kennen, weiß ich nicht, Max. Hast du Neues vom Wichser gesehen?
Ist schon lange her, aber ja.
Ja, das sind nämlich die Serienschöpfer und Regisseure Cyril Boss und Philipp Stennert, die das hier erschaffen haben. Und im Cast kann man auch ein paar Leute kennen. Zum Beispiel Hagen wird gespielt von Gies Naber, der hat bei Black Book mitgespielt. Siegfried ist ein sehr bekannter deutscher Name. Jannis Niewöhner spielt den, hat man ja zum Beispiel schon früh in Rubinrot gesehen oder zuletzt in 22 Baden im Kino. Der spielt sehr gut so diesen, von sich selbst überzeugten Siegfried. Dann haben wir noch Rosalinde Meistner, die zum Beispiel in der Königin und der Leibarzt dabei war, spielt Brunhild, Dominik Markus Singer als Gunther, kennt man vielleicht aus Der Pass, oder Jördis Triebel, ein Name, den du sicherlich als Dark-Fans kennst, Max, als Königsmutter. Ja, also eine spannende Serie, um so Schurken- und Heldenbilder zu hinterfragen, und von mir eine Empfehlung für Fantasy- und Vikings-Fans.
Und auch eine Empfehlung für die, die den Film schon gesehen haben.
Ja, tatsächlich, weil man doch wieder Neues entdecken kann. Also ich saß dann jetzt in der Serie immer drin und habe mir gedacht, oh ja, haben sie eine Szene offenbar weggeschnitten, um sozusagen den Schwerpunkt auf was anderes zu legen. Und dann zum Beispiel so eine für Nebenfiguren wie den jüngeren Bruder Giselherr, der bekommt jetzt nochmal eine völlig neue Fantasy-Storyline dazu. Ich dachte, oh, das gefällt mir auch ganz gut. Also es lohnt sich da dann nochmal reinzukommen, selbst wenn man denkt, ich habe ja schon den Kinofilm gesehen.
Sehr schön. Ab 6. November bei RTL Plus. Und dann habe ich noch eine Serie, die auch am 6. November startet, aber bei Netflix. Und da schlägt der Blitz ein. Die Serie heißt nämlich Death by Lightning. Und das ist noch eine Serie, die wir schon in einer Highlight-Vorschau mal vorgestellt haben. Und das ist so eine richtige Prestige-Serie, glaube ich, von Netflix. Zumindest, wenn man sich den Trailer anguckt. Von den Bildern her, das Ganze ist eine vierteilige Miniserie über das Attentat auf den 20. US-Präsidenten James Garfield im Jahr 1881. Mhm. Also ein Prequel zu 1883.
Man kennt immer nur die Abraham Lincoln-Sache, aber es wurden offenbar auch andere Präsidenten ins Visier genommen.
Genau, und erstmal auch hat die Serie eine sehr, sehr spannende Riege an Hauptdarstellenden. Da spielen die Hauptrollen Michael Shannon, Matthew McFadyen aus Succession, genau. Nick Offerman aus Parks and Rec spielt mit, Betty Gilpin spielt mit, Cher Wickham aus Boardwalk Empire, Bradley Whitford für alle West Wing Fans da draußen oder Handmaid's Tale Fans und Andor-Star Kyle Soller spielt auch mit. Also viele, viele spannende Gesichter. Und inszeniert wurde die Serie von Matt Ross, den ich tatsächlich eigentlich nur als Schauspieler kannte. Unter anderem aus 12 Monkeys, Face Off, American Psycho, Aviator. In Big Love hat er eine Hauptrolle, in Silicon Valley und in American Horror Story in der ersten Staffel hat er auch mitgespielt. Aber er ist auch Regisseur, wie ich jetzt herausgefunden habe. Und hat zuletzt, stand er auch hinter der Miniserie Gaslit mit Julia Roberts und Sean Penn über den Watergate-Skandal. Die hat er auch inszeniert. Also er bleibt sich seinem politischen Setting jetzt treu. Ja. Und in der Serie geht es um die politische Karriere von James Garfield, als auch um einen Mann namens Charles Guiteau, der den Politiker verehrt und stalkt und immer wieder in dessen Umfeld herumschwirrt und unbedingt irgendwie an dieser Politik teilhaben möchte und sich einen Namen machen möchte, aber er wird immer wieder abgelehnt, was ihn dann irgendwann, Spoiler, psychisch bricht.
Ja, das kennt man ja, ne? Diese abgewehrten Stalker, die dann irgendwann sich ins Gegenteil verkehren von ihrer Verehrung zum Hass wahrscheinlich. Mal schauen. Aber genau. Also, klingt nach einem guten Historiensetting auf jeden Fall.
Wollte ich gerade sagen, wer auf historische Stoffe steht, der sollte, glaube ich, mal einen Blick da reinwerfen. Genau, insgesamt sind es auch nur 4 Folgen, also kann man, glaube ich, schnell weggucken, dann ab dem 6. November bei Netflix.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu dem großen Highlight noch.
Gehen wir einen Tag weiter. November ist irgendwie so, da kommen jetzt auf einmal viele Highlights, ne, auf die wir uns schon lange freuen. Am 7. November startet nämlich Pluribus, die Serie bei Apple TV Plus. Die haben wir ja schon in vielen Vorschau-Podcasts gehypt, weil sie die neue Serie vom Schöpfer von Breaking Bad und Better Call Saul ist, Vince Gilligan. Und ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich schon was gesehen habe, aber noch nichts spoilern darf. diesmal geht es ins Sci-Fi-Milieu, so viel darf man sagen. Wir bekommen es mit einer Art freundlichen Apokalypse zu tun. Es ist nicht ganz einfach, die Handlung wiederzugeben, aber wenn ihr euch den Trailer anschaut, habt ihr schon so ein bisschen Einblicke, die Aufschluss geben. Im Zentrum steht Carol Sturker, die nicht gerade die glücklichste Person auf Erden ist. Sie ist Autorin und auch recht erfolgreich, schreibt so historisch fiktive Fantasy-Romane mit viel Romantik drin.
Outlander schreibt sie quasi.
Genau,
ne?
Quasi Outlander, ja. Und macht damit sehr viele Leserinnen glücklich, ist aber selbst eher unzufrieden mit dieser Rolle, dass sie, oh, jetzt muss ich schon wieder so ein Buch rausbringen zu Waikaro, diese Reihe, die alle lesen wollen, obwohl sie eigentlich lieber was anderes schreiben würde. Und ja, ihre Welt wird so ein bisschen in Anführungszeichen auf den Kopf gestellt, als aus unerfindlichen Gründen die Welt um sie herum mehr oder weniger untergeht, indem alle Leute auf einmal glücklich sind. Man weiß nicht, woran es liegt. Ist es ein Virus? Sind es Aliens? Warum sind auf einmal alle Menschen glücklich und sprechen im Wir als eine große Masse? Nur Carol ist offenbar immun und findet ja in diesem Optimismus-Weltuntergang jetzt nicht so viel Freude, wenn alle anderen auf einmal irgendwie sie als Außenseiterin betrachten und natürlich gern würden, dass sie sich diesem Glücklichsein anschließt. Aber sie sieht das natürlich eher so als Gehirnwäsche-Gemeinschaft, der sie nicht angehören möchte. Und ja, ich glaube, so viel sollten wir zur Handlung erstmal gesagt lassen, ohne dann noch weiter tiefer einzusteigen. Da gibt es bestimmt dann noch einen Zusatzpodcast, in dem wir ein bisschen genauer darüber sprechen. Aber für Breaking Bad-Fans lohnt sich auf jeden Fall schon zu wissen, es ist wieder Albuquerque, der Hauptschauplatz dieser Serie. Wir haben also wieder staubige Landschaften und flache Wüstenbauten. Und die Kameraführung und Tonfall so ein bisschen ist auch wieder, erinnert manchmal so ein bisschen an Breaking Bad. Also dieser ja Tonfall zwischen lustig und dramatisch, den hat Vince Gilligan auf jeden Fall drauf. Und natürlich auch beim Cast sieht man eindeutig Ray Seahorn, die ja in Better Call Saul Kim Wexler gespielt hat, ist die Hauptrolle. Und das wird natürlich alle aus dem Breaking Bad-Universum freuen. Und ja, ansonsten vielleicht noch eine lustige Anekdote an dieser Stelle. Max, ich habe mich lange gefragt, was soll denn dieser Titel Pluribus? Und dann hatte ich die Screener geschaut und war gleichzeitig im Kino zu House of Dynamite. Und also ein völlig anderer Film, der neue Catherine Bigelow. Und da gibt's eine Einstellung, wo auf so einem US-Gebäude oben auf dem Dach dieser ein Spruch draufsteht, E Pluribus Unum. Und dann dachte ich, ach ja, stimmt, da war ja was. So dieses inoffizielle United States Motto, was aus dem Lateinischen E Pluribus Unum so viel bedeutet wie aus vielen eines. Und da hat dann auf einmal irgendwie alles für mich Sinn ergeben und ist reingeklickt und gesagt, ah, daher kommt der Titel. Insofern ist da also auch ein bisschen was Politisches wahrscheinlich drin vergraben.
Wir werden spätestens am 7.11. die Antwort haben.
Wir werden, genau. Es gibt, soweit ich weiß, 9 Folgen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber 2 kommen auf jeden Fall zum Auftakt, die man dann schon bei Apple TV Plus sehen kann am 7.11. und danach einfach wöchentlich jede Woche eine neue Folge. Ja.
Und eine zweite Staffel ist auch schon bestellt.
Ja, das sowieso. Also man muss da keine Angst haben, dass es nicht weitergeht.
Und ich glaube, Breaking Bad Fans werden auch interessante Easter Eggs finden. Im Trailer sieht man tatsächlich nämlich eins. Da sieht man die Hauptfigur Carol Sturker in einem Flugzeug sitzen, das der Wayfarer Airline angehört. Und das ist die Airline, die auch in Breaking Bad einen Flugzeugabsturz involviert ist.
Staffel 2. Ja, sehr cool.
Ich glaube aber nicht, dass es im gleichen Universum spielt.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber tatsächlich, das kann ich, glaube ich, hier schon mal sagen, ich habe Vince Gilligan interviewt zu der Serie schon und da habe ich ihn auch gefragt, so nach Breaking Bad Parallelen und da meinte er auch so, ja, es sind ein paar versteckte Easter Eggs drin. Ich glaube, du hast schon eins gefunden, Max.
Gerster.
Also haltet die Augen offen, wenn ihr Breaking Bad Fans seid.
Damit kommen wir zur nächsten Serie. Auch am 7. November startet bei Amazon eine neue Staffel. Da kehrt eine Hitserie zurück und zwar Maxton Hall. Und da hat unsere Kollegin Joanna nämlich schon reingeschaut und hat uns dazu eine kleine Sprachnachricht gesendet.
Maxton Hall kehrt am 7. November mit der zweiten Staffel zurück. Und ja, die deutsche Serie wurde letztes Jahr bei Amazon zu einer regelrechten Streaming-Sensation. Hat wahrscheinlich niemand so richtig mit gerechnet, dass eine deutsche Serie da so durchschlägt. Also in zahlreichen Ländern war die Serie auf Platz 1 der Charts und sie mauserte sich im Endeffekt sogar zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serie des Jahres bei Amazon. Also wirklich ein unglaublicher Erfolg. Ja, und in Maxton Hall geht es um die Stipendiatin Ruby Bell, die an das Elite-Internat Maxton Hall kommt in Großbritannien, um sich da quasi so den Traum vom Studium in Oxford irgendwann mal zu erfüllen. Und ja, dort lernt sie den draufgängerischen James Beaufort kennen, der quasi der Sohn einer großen Modehausfamilie ist. Und eigentlich haben die beiden überhaupt gar nichts miteinander gemeinsam. Aber wie könnte es anders sein? Sie lernen sich kennen und sie verlieben sich entgegen aller Erwartungen. Und ja, die erste Staffel ist ziemlich dramatisch geendet. James hat nämlich einen Schicksalsschlag erleiden müssen und dieser stellt so ein bisschen auch die Weichen für die zweite Staffel. Also da geht's direkt wirklich extrem dramatisch weiter. James ist am Boden zerstört und baut auch dann gleich mal ein bisschen Mist. Ruby bekommt das mit und ja, das treibt dann im Endeffekt einen großen Keil zwischen die beiden Liebenden und die Staffel, ja, beschäftigt sich dann eben damit, wie geht es mit den beiden weiter, werden sie am Ende doch wieder zusammenfinden. Und ich würde sagen, für alle, die die erste Staffel mochten, und das waren ja anscheinend ganz schön viele Leute, ist die zweite Staffel auch wieder genau das, was man möchte und erwartet und sich erhofft. Es ist dramatisch, es ist romantisch, es ist emotional. Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, die die beiden Hauptrollen übernehmen, geben mal wieder alles und haben dabei dann auch wieder Unterstützung einiger bekannter Gesichter aus Staffel 1, unter anderem Sonja Weißer, Andrea Gu oder Ben Philippe. Und dazu kommen auch ein paar Neuzugänge. Unter anderem übernimmt Dagny Dewart die Rolle von Ophelia Beaufort, James Tante, die dann auch noch einige verborgene Familiengeheimnisse mit auf den Tisch bringt. Oder Prochat Madani, die als Alice Campbell eine einflussreiche Geschäftsfrau, die auch noch eine sehr wichtige Stiftung hat, mit einbringt. Fans dürfen sich da auf einige Twists gefasst machen und insgesamt gibt es 6 neue Folgen. 3 Stück erscheinen direkt am 7. November und danach geht's immer im Wochentakt mit einer Episode weiter.
Ja, danke dir, Joanna, für den kleinen Einblick. Ich weiß nicht, Esther, wirst du die zweite Staffel von Maxen Hall gucken?
Bestimmt, ja. Das ist sowas, was kann man nicht auslassen. Ich hatte ja mit Joanna auch schon einen Podcast aufgenommen zu den YA, also Jugendserien, die Amazon ganz gezielt inzwischen nach Bucherfolgen dreht. Und da bin ich dann doch zu interessiert, um mich nicht in diesen großromantisch-melodramatischen Welten doch mal einen Schritt reinzuwagen.
Ich gucke ja vieles, aber die das zweite Staffel werde ich nicht mehr gucken.
Okay.
Ich fand die ganz schrecklich, die erste Staffel. Aber ja, also, Seriengeschmäcker sind verschieden. So.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
So, und wenn ihr auf Thriller steht, dann hat Esther jetzt noch einen tollen Serientipp bei Netflix.
Genau, am 13. November kommt The Beast in Me und das ist eine Thriller- und keine Werwolf-Serie. Oh. Aber eine Serie, die mich schon allein wegen des Castings gekriegt hat, mein Interesse zu wecken. Die wird nämlich angeführt von Homeland-Star Claire Danes und The American-Star Matthew Rhys. Und ich meine, hallo, das sind 2 der stärksten Agenten-Spionage-Serien überhaupt. Und die jetzt in einer Thriller-Serie zu sehen, muss einfach, glaube ich, funktionieren. Also ich habe da sehr große Hoffnungen in diese Serie. Diesmal sind die 2 aber nicht so sehr in spionierender Mission unterwegs, denn Claire Danes spielt die Autorin Aggie Wicks, die trauert gerade um ihren verstorbenen Sohn, hat deshalb so ein bisschen natürlich auch Schreibblockade, will gerade nicht viel schreiben, findet aber eine neue Aufgabe und vielleicht auch ein Thema für ihr neues Buch, in dem sie beginnt, das mysteriöse Verschwinden einer Frau zu untersuchen, die auch die Frau ihres Nachbarn ist. Also im Prinzip spioniert sie also ihrem Nachbarn hinterher. Und dieser Nachbar ist Niall Jarvis, das ist dann Matthew Rhys, der ein berühmter Immobilienmogul ist, der zugleich natürlich auch der Hauptverdächtige in diesem vermissten Fall dieser Nachbarsfrau ist. Und der lässt sich auf seine Nachbarin ein, die ihn jetzt natürlich so ein bisschen aushorchen will, weil er hofft dann seinen guten Ruf wieder damit herzustellen. Und Aggie ist dann zugleich faszinierend und irgendwie auch ein bisschen natürlich abgeschreckt von diesem Mann, jagt gleichzeitig ihren eigenen Dämonen hinterher. Und wenn ich mir diese Beschreibung so angucke, dann denke ich, ja, ist eigentlich wie Homeland, oder? Wir haben irgendwie wieder eine Frau, die sich besessen in eine Sache hineinsteigert und einen Mann, der unklare Motive hat. Hatten wir ja auch gerade wieder letztens über Homeland gesprochen, in Serien, die nach einer Staffel hätten enden sollen. Insofern, ja, hört sich ein bisschen wie Homeland 2.0 an und Claire Danes geht natürlich auch immer. Serienschöpfer ist Gabe Rotter, der erstmals in dieser Position ist, aber schon als Drehbuchassistent an so Serien wie Akte X beteiligt war. Also versteht schon, was von Mysterien hat er da was mitbekommen. Ansonsten der Cast, wenn man sich den noch anguckt, habe ich mich noch gefreut, spielt zum Beispiel noch ein Breaking Bad Star mit, wo wir da gerade schon wieder über Breaking Bad geredet hatten, nämlich Jonathan Banks, Mike aus Better Call Saul und Breaking Bad natürlich. Und Kate Burton ist dabei, könnt ihr vielleicht als Grey's Anatomy kennen, oder Bill Irwin aus der Grinch und vielen anderen Filmen und Serien. Und wie das bei Netflix üblich ist, gibt's alle 8 Folgen auf einmal am 13. November und dann ist euer Wochenende wahrscheinlich gesichert mit The Beast in Me. Max, bist du ein Thriller-Fan? Wirst du da reinschauen?
Werde ich auf jeden Fall allein wegen des Casts schon mal reinschauen. Ich habe noch einen interessanten Zusatz. Also Gabe Rotter ist ja der Serienschöpfer, aber der Showrunner der Serie, der ist tatsächlich etwas versierter im Serienbereich. Das ist nämlich Howard Gordon. Und das ist der Showrunner von unter anderem 24. Ab Staffel 5 hat er die Serie geleitet. Ah. Und es ist der Co-Schöpfer von Homeland.
Das ist natürlich dann auf einmal hier sinnergebend. Da haben sich noch mehr hinter der Kamera auch Homeland-Stars versammelt. Okay, okay.
Und was ich auch sehr interessant finde, bei den ausführenden Produzenten der Serie, die wird unter anderem produziert von Jodie Foster und Conan O'Brien. Auch interessant.
Interessante Mischung, ja, ja. Da scheint auch wieder das politisch interessierte Hollywood-Personal anzutreten. ich gucke auf jeden Fall rein, ich freue mich drauf. Aber am 13. November ist natürlich noch längst nicht alles vorbei. Da startet noch eine weitere Serie, auch bei Netflix. Offenbar können die da nicht genug kriegen bei dem Streamingdienst an diesem Wochenende. Und ich weiß, da freust du dich schon sehr lange drauf, Max.
Was ja, ist das? Ich glaube, das ist die größte Netflix-Serie des Jahres, die ihr noch nicht auf dem Schirm hattet. Es ist nämlich Last Samurai Standing, eine japanische Historien-Action-Serie. So eine Art Mix aus Squid Game und Shogun, um euch ein bisschen anzuhypen. Das Ganze basiert auf einem Manga beziehungsweise auch einer Romanreihe des japanischen Autors Shogo Imamura. Und weil ich die ersten beiden Bände des Mangas jetzt schon verschlungen habe, ist mein Hype-Level kaum in Worte zu fassen zu dieser Serie. Ich freue mich richtig. Vielleicht einmal was zur Handlung. Also Last Samurai Standing spielt im Japan des Jahres 1878 in den frühen Jahren der Meiji-Ära. Und zu dieser Zeit, als Samurai längst ihren Status verloren haben, werden im ganzen Land eines Tages erfahrene Kämpfer zu einem Wettbewerb gerufen per Aushang, der ein Preisgeld von 100 Milliarden Yen verspricht. Und diesem Ruf folgt auch der ehemalige Samurai Shujiro Saga, der seine schwerkranke Familie retten will. Und er ist einer von 292 Menschen, die sich am Tenryo-ji-Tempel in Kyoto einfinden und dort die schockierende Wahrheit über den Wettbewerb erfahren. Sie sind nämlich jetzt Spieler eines tödlichen Battle Royals und die Regeln, zumindest im Manga, sind folgende. Die Spieler haben einen Monat Zeit, um Tokio zu erreichen und dort den Gewinn zu erhalten. Dabei müssen sie aber verschiedene Wegpunkte in Japan überqueren, für die sie jeweils eine bestimmte und sich stetig erhöhende Anzahl an Holzanhängern bei sich tragen müssen.
Bitte?
Und der tödliche Clou ist, jeder Spieler hat nur einen Anhänger. Heißt, wenn man weitere haben möchte, muss man seine Mitspieler diese mit Gewalt abknüpfen.
Also
das ist im Trailer, wird
so
gesagt, jedes Leben ein Anhänger. Ja.
Ah.
Genau, und so beginnt dann direkt auf dem Tempelgrund schon ein gewaltiges Gemetzel gleich am Anfang, in dem Shujiro einer jungen Frau und überhaupt nicht kampferprobten Frau namens Futaba das Leben rettet, die er nun dann unter seine Fittiche nimmt und gemeinsam beginnt für sie dann so eine gefährliche Reise durch Japan und viele, viele Kämpfe gegen wahnsinnige und blutrünstige Mitspieler.
Es klingt großartig. Und dazu noch eine Reisedokumentation ohne Shinkansen Express von Kyoto nach Tokio. Also ich bin dabei, Max, ich bin dabei.
Kam jetzt auch gerade frisch der Trailer und der sieht so toll aus und hochwertig sieht die Serie aus. Also wer so auf krachende Samurai-Schwertkämpfe steht, sollte sich die Serie unbedingt vormerken. Aber die Geschichte ist halt keinesfalls nur so ein bloßes Gemetzel, denn so durch die Charaktere erfährt man halt auch viel so über die japanische Geschichte, über diese instabile junge Meiji-Regierung, über die vorangegangenen Kriege zum Ende der Edo-Zeit und deren Folgen. Also das ist alles sehr, sehr spannend und ich bin halt schon gespannt, wie die Serie die crazy Kämpfe aus dem Manga in Live-Action umsetzen wird, falls sie das tut, weil einige Kämpfer so abgefahren und einzigartige Spezialkampftechniken können, was aber nicht in Fantasy-Richtung abdriftet.
Okay, abdriftet. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Nichts Übernatürliches, okay.
Aber sich so durch die Luft schleudern und schneller als das Auge sich bewegen, solche Sachen.
Also doch übernatürlich, Max.
Nein, das können echte Samurai, können das.
Okay. Last Samurai Standing wird geschaut am 13. November, alles klar. Außerdem am 13.
Und jetzt was ganz anderes.
Genau, wenn ihr nicht so Samurai-Fans seid, dann könnt ihr am 13. November zu Magenta TV wechseln und euch Mistletoe Murders ansehen. Das stimmt uns dann nämlich Mitte November schon schön langsam mit mörderischen Mistelzweigen auf Weihnachten ein. Und es geht um Emily Lane, die neu in die Kleinstadt Fletcher's Grove zieht. Und dort führt sie einen Weihnachtsladen, der Under the Mistletoe, also unter dem Mistelzweig heißt. Und da haben wir dann den Titel natürlich schon hergeleitet. Und das ist nicht irgendein Weihnachtsladen, sondern einer, der das ganze Jahr offen hat, Max. Das gibt es tatsächlich, wo dann einfach Festtagsdeko und sonstiger Weihnachtsschmuck und sowas von Januar bis Dezember verkauft wird. Sie ist aber gleichzeitig nicht nur Verkäuferin, sondern auch eine Privatschnüfflerin, die tatsächlich früher beim Militärgeheimdienst Offizierin war, also ein Doppelleben führt, wenn man so möchte. Und ihre Fähigkeiten werden jetzt auf den Prüfstand gestellt, als mehrere Morde in ihrer Gemeinde um sich greifen und sie dann einfach nicht zusehen kann, sagen, nö, ich will ja meinen Laden, sondern auf eigene Faust beginnt zu ermitteln. Und dabei stößt sie dann auch mit dem Detective Sam Wilner zusammen. Und wie man sich vorstellen kann, werden dann auch Gefühle stetig wachsen zwischen den beiden. Wobei gleichzeitig natürlich auch er Emilys mysteriöse Vergangenheit jetzt nicht unbedingt ausblenden kann, sondern dieses Rätsel auch lösen möchte und vielleicht so ein bisschen an ihren wahren Motiven zweifelt. Also ich glaube, Magenta hat da so einen perfekten Wohlfühl-Krimi erschaffen. So eine Mischung aus, wir ermitteln was und es gibt einen spannenden Fall, aber gleichzeitig auch Weihnachtsstimmung und Romantik für die kalte Jahreszeit in dieser schönen kanadisch-US-Koproduktion, die uns da erwartet. Und der Cast ist auch ganz spannend, finde ich. Zumindest bei einer Person habe ich sofort natürlich aufgemerkt, als alter Grey's Anatomy-Gucker. Wer sich nämlich fragt, wo Sarah Drew geblieben ist, die in Grey's Anatomy April Kepner gespielt hat, Dr. April Kepner, wird hier fündig. Da spielt sie nämlich die Hauptfigur Emily Lane. Und ihr Kompagnon, der Polizist, wird von Peter Mooney verkörpert. Den kann man kennen, wenn man zum Beispiel die Serie Camelot gesehen hat. Da hat er Sir Kay gespielt. Oder Rookie Blue, da war Nick Collins. Und ja, da gibt's 6 Folgen, die uns erwarten dieses Jahr bei Magenta TV. Letztes Jahr ist das schon in den USA beim Hallmark Channel erschienen. Das heißt, wir erhalten jetzt erstmal die erste Staffel, aber es gibt schon eine zweite Staffel, die dieses Jahr in den USA läuft. Das heißt, es wird also auf jeden Fall auch Nachschub geben. Wenn euch das gefällt, dann seid ihr da schon mal gesichert für die Zukunft. Also ja, einen guten Start, würde ich sagen, um schon mal sich mit Spannung und Gefühl auf die Adventszeit einzustimmen. Und wie so häufig ist es dann auch so, dass am 13.01. die erste Folge gratis bei Magenta www.magenta.tv zu streamen ist. Also wenn ihr einfach mal reingucken wollt und euch einen Überblick verschaffen, ob das was für euch ist, könnt ihr dann auch einfach erstmal ohne Gebühren schauen. Ja, so viel dazu,
auf jeden
Max.
Fall. Super für die Weihnachtszeit. Es gibt ja immer unglaublich viel Weihnachtscontent zur Weihnachtszeit an Serien. Aber hier war ich tatsächlich überrascht, dass die sehr, sehr gute Kritiken hat und sehr gute Bewertungen auch. Also bei IMDb hat die eine 7,6.
Wow.
Das ist schon sehr, sehr gut. Und ich finde sehr witzig, bei IMDb ist das Genre, die Genre-Kennzeichnung für die Serie Cozy Mystery.
Ja, das trifft es doch eigentlich ganz gut, wie ich es jetzt so vorgestellt habe. Denke ich auch, ja. Okay. Schön. Also, wenn ihr es schauen wollt, es ist Mistletoe Murders am 13. November bei Magenta TV. Ja.
Dann mache ich weiter mit der nächsten Serie.
Machst du mit was Böserem weiter, Max?
Ja, Malice heißt die Serie nämlich. Die kommt am 14. November zu Amazon Prime Video. Und das ist eine neue britische Psychothriller-Serie. Mal wieder eine Psychothriller-Serie. Gestartet ja jede Woche eine. Und ausgehend vom Trailer erfindet sie, glaube ich, das Rad nicht neu. Aber alle Fans von Thriller-Serien über Upper-Class-Familien, deren Leben von Psychopathen aus der Bahn geworfen wird, ist das bestimmt ein guter Fix im November. Aber warum ich die Serie schon vorher auf dem Radar hatte, ist die Besetzung. Mhm. Die Hauptrollen spielen nämlich David Duchovny, a.k.a. Agent Mulder und Carice van Houten, die vor allem als Melisandre aus Game of Thrones bekannt ist.
Ja.
Genau. Und die spielen das wohlhabende Ehepaar Jamie und Ned Tanner, die eine männliche Nanny, eine Manny, für ihre Kinder anstellen. Und der wird gespielt von Comedian Jack Whitehall. Und der verhält sich aber zunehmend seltsamer und bedrohlicher. Und allen sollte jetzt schon klar sein, dass er sich mit finsteren Absichten in diese Familie eingeschleust hat.
Sonst würde die Serie wahrscheinlich auch nicht Malice heißen. Das ist ja schon ein böses Wort. Als ich erst nur den Serientitel gelesen habe, dachte ich, ist das jetzt ein neuer Horrorfilm? Sowas wie Malignant und Insidious, jetzt kommt Malice?
Aber leider nein. Also die Serie passt, glaube ich, auch sehr schön zur kalten Herbstzeit jetzt, weil ein Teil der Serie oder ein Teil der Handlung auf dem traumhaften Urlaubsdomizil der Serie auf einer griechischen Insel spielt. Also alle, die sich jetzt nach etwas Sonne sehen, werden dann mit dieser Serie fündig. Und ich finde sie halt sehr spannend. Ich bin Fan von Jack Whitehall und ihn mal in so einer komplett anderen Psycho-Rolle zu sehen, das hat mich jetzt schon ein bisschen angefixt.
Nicht der nette, genau, tollpatschige Bruder aus Jungle Cruise, sondern jetzt genau. böse Kindermädchen? Nee, Kinderjüngchen? Was ist denn da das männliche Äquivalent?
Manny, er ist die Manny.
Ja, das ist mir zu stylisch, Manny.
Also insgesamt sind das auf jeden Fall 6 Folgen und die gibt es alle am 14.11. zu streamen.
Sehr schön, bei Amazon auf einen Schlag. Ich mache mal weiter mit einer Serie, die nicht auf einen Schlag kommt. Am 16.11. startet sie aber in ihre zweite Staffel bei Paramount Plus und die Rede ist von Landman. Ja, Taylor Sheridan meldet sich mal wieder zurück. Wir hatten ja jetzt lange nichts von ihm gefühlt. Also wenn er mal 2 Monate Pause macht und keine neue Taylor Sheridan-Serie kommt, dann ist da schon viel los. Und diesmal ist es natürlich eine Serie nicht aus seinem Yellowstone-Universum, sondern aus den anderen, die er nebenbei auch noch macht, aus den politischen und texanischen und so. Und da kam ja 2024 schon die erste Staffel mit Billy Bob Thornton als Ölexperte Tommy Norris, der uns in die Welt ja texanischer Ölförderung mitnahm und allem, was so dazugehört, zwischen Millionen Deals reicher Investoren und Arbeiten, die unter dem Einsatz des eigenen Lebens, um das schwarze Gold aus der Erde zu fördern, stattfanden. Und ja, das hat so gut funktioniert. Das wollten viele sehen, dass es jetzt auch eine zweite Staffel gibt. Und der Trailer verrät da schon, dieses Geschäft wird dich ausbluten, Max. Da werden also düstere Versprechungen gemacht, weil dann auch gleich klargestellt wird, wir kennen jetzt die Regeln sozusagen, aber wir können sie jetzt, wenn wir sie kennen, auch ausnutzen und brechen. Also da läuft dann ähnlich wie bei Yellowstone nicht alles in den legitimen, legalen Bahnen statt, sondern da wird natürlich auch viel betrogen und gelogen. Und das ist natürlich ein gefährliches Spiel dann, wenn Tommy sich zugleich mit den Behörden und den Kriminellen anlegt, die ihm gefährlich werden könnten. Und kleiner Spoiler für Staffel 1, da hat ja John Hamm eine nicht unwichtige Rolle gespielt als Monty Miller, der aber sehr krank wurde und entsprechend leider nicht mehr dabei ist in Staffel 2. Da übernimmt jetzt seine Frau die Millionenfirma. Entsprechend gibt es da auch eine Machtverschiebung, wer jetzt Entscheidungen trifft und wer Geldgeber ist. Also da kann also ein bisschen frischer Wind reinkommen. Und diese Ehefrau wird gespielt von Demi Moore, die war ja in Staffel 1 auch schon dabei, wird jetzt wahrscheinlich noch eine bisschen größere Rolle haben. Nach The Substance ist sie ja wieder am Aufstieg begriffen. Und ansonsten sind auch im Cast wieder viele bekannte Namen dabei. Also Billy Bob Thornton natürlich, kennt ihr aus Fargo. Ellie Larter, ich weiß, wirst du wahrscheinlich als erstes an Heroes denken, Max? Oder denkst du als erstes an Final Destination Resident Evil?
Du meintest Resident Evil oder? Ja, nee, tatsächlich eher Final Destination. Das okay, ist das Erste, okay, was ich mit ihr gesehen habe. Das hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Ich werde nie wieder Fahrstuhltüren auch seit Final Destination 2 anders angucken.
Okay. Ja, meine erste Begegnung mit Ellie Larter war Heroes. Deswegen ist sie für mich immer noch eine Superheldin quasi. Und ansonsten ist auch Michelle Randolph wieder dabei. Also Ellie Larter spielt die Ex-Frau, die aber immer noch Gefühle hat zu dem Tommy, zu Billy Bob Thorntons Figur. Michelle Randolph spielt die Tochter, wo ich immer witzig finde, dass sie von 1923, also einer anderen Taylor Sheridan der Serie, rübergeschwappt ist, wo sie die Elizabeth gespielt hat und jetzt ist sie hier auch als Hauptrolle dabei. Ansonsten haben wir noch Colm Feore, den vielleicht aus Chicago kennt, als Vertrauten. Und dann haben wir auch ein paar neue Namen, die sich jetzt in den Starcast von Staffel 2 geschlichen haben, nämlich einerseits Andy Garcia. Kennt man natürlich aus Der Pate 3 oder Ocean's 11 oder wo auch immer. Wird auch wieder eine sehr gefährlich dreinblickende Rolle spielen, wie der Trailer schon verrät. Und Sam Elliott ist auch wieder dabei, der wiederum aus 1883 Taylor Sheridan Serie rübergekommen ist zu Landman. Also so ähnlich wie Ryan Murphy, Max, sammelt der auch Darstellende, die er mag und setzt sie dann einfach immer wieder in seinen Serien ein, glaube ich. Ich glaube aber, du hast Staffel 1 ausgelassen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich komme nicht mehr hinterher mit den ganzen Taylor Sheridan-Serien.
Ja, ja.
Also Max, ich habe auch Mayor of Kingstown noch nicht gesehen.
Ja, ja. Da habe ich tatsächlich auch nur eine Folge geguckt. Bei Landman habe ich zumindest die erste Staffel geguckt. Bin jetzt aber auch noch unschlüssig, ob ich weitergucken will. Aber ja, vielleicht, wenn ihr da draußen das schaut, schreibt uns, ob euch das gefällt, was der Reiz ist, gerne. Und das sind jetzt tatsächlich wieder 10 Folgen, die uns zur zweiten Staffel Landman erwarten. Und ich glaube einfach, Taylor Sheridan, der lässt sich keine Vorgaben machen. Was andere Serien machen, 6 bis 8 Folgen pro Staffel, gerade im Durchschnitt. Nee, ich bleibe bei 10. Insofern, genau. 10, die dann auch wöchentlich folgen bei Paramount Plus, soweit ich weiß. Ab dem 16. November geht's los.
So, vielleicht gucke ich ja irgendwann mal rein.
Vielleicht guckst du einfach mal rein. Oder du guckst auf jeden Fall in die nächste Serie rein, die am 19. November startet und eine Fantasy-Animationsserie ist.
Genau, also wenn ihr die Amazon-Serie The Legend of Vox Machina kennt und mögt, dann gehört, glaube ich, The Mighty Nine, nicht wie die 9, sondern wie das deutsche Nein, unbedingt auf eure Merkliste. Da stecken nämlich die gleichen Macher dahinter. Also Vox Machina, die basierte ja auf einer Dungeons & Dragons Kampagne von Critical Role. Und The Mighty Nine basiert auf der Folgekampagne davon, die aber komplett neue Figuren vorstellt. Trotzdem in der gleichen Welt spielt, in dieser Welt von Exandria, aber spielt auch viele Jahre später. Also da gibt es wenig Überschneidungspunkte. Und zur Handlung muss ich auch, glaube ich, gar nicht so viel verraten, weil ähnlich wie in Legend of Vox Machina geht es auch hier wieder um eine Gruppe von Außenseitern, die in zahlreiche Konflikte hineingezogen werden und dabei als Team zusammenwachsen. Und diese Story ist aber auf einem anderen Kontinent verortet. Also nicht, spielt nicht auf dem gleichen Kontinent wie Vox Machina, und spielt halt vor dem Hintergrund eines Konflikts des Dwendalian Empires und der Kryn-Dynastie, so zwei Fraktionen, die, wo es politische Spannungen gibt, die jeden Moment irgendwie wie so ein Pulverfass könnte ein Krieg eskalieren. Und die Hauptfiguren sind alle Außenseiter mit Geheimnissen und düsteren Vergangenheiten, die das Schicksal zusammenführt, dazu zählen. Wie der Trailer es sehr schön zusammenfasst, ich habe das jetzt einfach mal mitgebracht. Ein obdachloser Zauberer, ein betrunkener Goblin, ein schiffbrüchiger Seemann, ein übermütiger Zirkusdirektor, ein temperamentvoller Mönch und eine chaotische Klerikerin. Und diese sind eigentlich alles andere als heldenhaft, aber müssen nun zusammenarbeiten, als ein magisches Artefakt namens The Beacon in falsche Hände gerät und das Reich in einen Krieg stürzen könnte. Klingt schon mal sehr interessant.
Klingt nach richtig schöner klassischer Fantasy. Wir haben eine Quest, eine Mission, wir haben ein Team, was irgendwie sich zusammenraufen muss mit unterschiedlichen Charakterköpfen. Ja, weiß man, diese Frage muss ich dir stellen, Max, das macht mich fertig. Weiß man, warum die Serie The Mighty Nine wie Nein heißt und nicht wie Neun? Also können die einfach nicht so gut schreiben? Ich möchte da die ganze Zeit mit dem Rotstift rangehen und sagen, nein, so schreibt man das nicht.
Ich kann es mir auch nicht erklären und es ist halt auch witzig, dass diese Heldengruppe in der Serie besteht aus 6 Mitgliedern. Wir sind nicht mal 9.
Stimmt. Ich habe gar nicht mitgezählt, aber du hast recht.
Das wird auch im Trailer gesagt. Wieso seid ihr nur 6? Ja.
Könnt ihr noch Leute dazukommen?
Ich habe auch mal geschaut, wie unterscheidet sich denn jetzt eigentlich so Vox Machina von Mighty Nein? Und da gab es einen sehr schönen Kommentar bei YouTube unter dem Trailer. Vox Machina sind Helden, die versehentlich auch Idioten sind. Mighty Nein sind Idioten, die versehentlich zu Helden werden. Das ist der Unterschied anscheinend. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich mochte Vox Machina schon sehr. Und los geht es am 19. November mit den ersten 3 Folgen. Und wöchentlich gibt es dann eine weitere von 8, wenn ich richtig gelesen habe. Und die sollen auch ein bisschen länger sein als die Folgen von Vox Machina. Also die sollen schon so 45 Minuten lang sein, die Folgen.
Okay, okay. Hat man schön was zu schauen. Das ist doch gut.
Ganz viel Fantasy im November.
Ja, ja. Ich begrüße das. Ich begrüße das auf jeden Fall. Die nächste Serie ist allerdings keine Fantasy, Max, die am 21. November bei Sky und Wow startet. Der Titel verrät's schon, es ist eine Serie über The Chair Company, die Stuhlfirma. Dass ich mal so einen Serientitel dass ich mal so einen Serientitel hier vorlese. Aber gut, es ist eine abseitige Thriller-Comedy oder Comedy-Thriller, je nachdem, auf jeden Fall ein wilder Genre-Mix und wurde erschaffen von Tim Robinson zusammen mit dessen Langzeit-Kollaborateur Zack Kanan. Die haben sich beide kennengelernt als Schreiber für Saturday Night Live und dann wurde sie auch noch mitproduziert, diese Serie von Adam McKay, den ihr natürlich kennt als Regisseur von Big Short oder Don't Look Up. Also da kommen schon viele große Comedy-Namen zusammen und Tim Robinson spielt zugleich auch noch die Hauptrolle. Wenn ihr ihn als Komödien kennt, wisst ihr wahrscheinlich, dass euch da eine sehr spezielle Art von Humor erwartet in The Chair Company, die man entweder mag oder nicht mag, aber genau, müsst ihr am besten selbst rausfinden. Und wenn man sich seine Serien anguckt, hat er sowas gemacht wie I Think You Should Leave oder Detroiters. Ich würde ihn tatsächlich, aber wahrscheinlich würde Jenny mir jetzt den Kopf abreißen, so ein bisschen mit Nathan Fielder vergleichen, also so ein bisschen eigensinnigen Humor. Aber ja, nee, du schüttelst den Kopf, Max. Hast du einen anderen, besseren Vergleich?
Nee, ich sagte, Nathan Fielder ist lustig und Tim Robinson nicht.
Dann trifft er offenbar deinen Humor nicht, Tim Robinson.
Aber nee, ich komme da leider nicht mit klar mit dem Cringe-Humor von ihm so richtig. Okay, ich werde nicht warm.
Okay, interessant. Naja, auf jeden Fall, es geht um einen Familienvater namens William Ronald Trosper. Ist auch schon ein toller Name. Der als Person so ein bisschen, ja, seltsam ist, könnte man sagen, so ein bisschen awkward. Der erlebt einen unangenehmen Zwischenfall, als ein Stuhl unter ihm zusammenbricht auf einer Bühne vor versammelten Kollegen und das kann er gar nicht. Also da ist er total, oh nein, wie ist mir das passiert in der Öffentlichkeit vor laufender Kamera? Macht natürlich erstmal gute Miene zu bösem Spiel, aber das nagt dann an ihm. Oh, und dann wird so gewitzelt und dann witzelt er natürlich mit, aber innerlich denkt er so, oh, ich werde hier irgendwie wegen diesen Zwischenfalls in ein schlechtes Licht gerückt. Und deshalb beginnt er daraufhin nachzuforschen, wo er sich denn beschweren kann bei dieser Stuhlfirma, dass dieser Stuhl unter ihm zusammengebrochen ist. Und die scheint aber irgendwie nicht so richtig zu existieren. Oder er hat dann nur so eine Vermittlerfirma, die aber keine Daten weitergeben kann zu der Mutterfirma, die den Stuhl hergestellt hat. Und dann glaubt er, dass er einer Verschwörung auf die Spur zu kommen. Und das ist so der Einstieg in diese Serie. Ich habe die erste Folge schon geguckt und dachte, okay, das sieht sehr absurd, weird aus, aber könnte interessant werden. Deshalb wollten wir euch die hier mal mitbringen. Also eine etwas anders gelagerte Serie. Mix so aus Cringe-Comedy, Max hat es schon gesagt, und auch so ein bisschen Surreal-Mystery-Krimi. Also sehr ungewöhnlicher Tonfall. Und neben Tim Robinson als Hauptfigur haben wir als seine Ehefrau Barb auch noch Lake Bell, die ich ja ganz gerne auch sehe. Hat zum Beispiel in Man Up oder Es ist kompliziert, heißt der im Deutschen, der Film mitgespielt. Oder Sophia Lillis aus S. Wenn wir jetzt gerade Welcome to Derry haben, da sind die S-Stars in mittlerweile gelandet. Seine Tochter und dann noch so Namen wie Lou Diamond Phillip, den ihr wahrscheinlich aus Longmire oder Hollywood Cops kennt. Also schon berühmte Namen dabei. Und das Ganze ist eine HBO-Serie. Serie mit 8 Folgen insgesamt, die dann hier, wie das üblich ist, wahrscheinlich bei Sky wöchentlich veröffentlicht wird, also dann beim Streamingdienst Wow zu sehen ist. The Chair Company ab dem 21. November.
Und damit gehen wir jetzt langsam Richtung Ende November. Wir sind beim 25. angekommen und da startet bei Sky eine neue HBO-Comedy-Serie, die heißt I Love L.A., und die wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen wie das Girls für eine neue Generation. Dennoch hier haben wir es mit einer Serie über Millennials zu tun, deren Schöpferin und Autorin auch die Hauptrolle spielt. Und das ist in diesem Fall die Schauspielerin Rachel Zennert. Falls ihr sie nicht kennt, Zennert hat, glaube ich, vor 5 Jahren jetzt so erstmals größere Aufmerksamkeit mit dem Film Shiver Baby erlangt und hat seitdem unter anderem in Bodies, 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 in Saturday Night, in Bottoms mitgespielt. Den hat sie auch mitgeschrieben, den Film. Und jetzt ist sie auch noch Serienschöpferin.
Es geht voran mit der Dame.
Genau. Aber worum geht es überhaupt? Im Zentrum der Serie steht die Autorin und Comedian Maya, die an der Seite ihrer Freundesklique in Los Angeles das Leben als N20erin, komplizierte Beziehungen und die Suche nach kreativer Inspiration navigieren muss. Und als ihre frühere und mittlerweile erfolgreiche Freundin Tallulah plötzlich wieder in ihr Leben tritt, beginnt sie dann vieles zu hinterfragen. Mehr ist auch nicht zur Handlung bekannt, aber zur Besetzung. Und da gehören neben Rachel Zennert dazu auch Odessa Azion, Die hatte unter anderem in Grand Army der Netflix-Serie und zuletzt in Until Dawn die Hauptrolle in dem Horrorfilm gespielt. Jordan Firstman, der hatte auch eine Nebenrolle in English Teacher, eine tolle Comedy-Serie, die ihr gucken solltet bei Disney Plus. Und jetzt kommt's, Josh Hutcherson spielt mit.
Was macht denn der da? Hunger Games Star Josh Hutcherson, Peter.
Er ist der Boyfriend von Rachel Zanots Figur. Und es gibt noch kleinere Auftritte in der Serie, unter anderem von Leighton Meester und Elijah Wood ist auch im Trailer zu sehen schon. Ich bin tatsächlich so ein bisschen gehypt, auch wenn ich gar nicht weiß, was mich erwartet in der Serie. Aber der Trailer sah eigentlich schon ganz cool aus. Also wer überhöhte, neurotische und latent nervige Millennials nicht ausstehen kann, der sollte, glaube ich, von der Serie die Finger lassen. Das ist so die Richtung, in die Serie, glaube ich, geht.
Ich hatte auch sehr starke Girls-Vibes, als ich da zum ersten Mal so richtig von gehört und gelesen habe. Also ich denke, da Girls-Fans sollten da auf jeden Fall mal reinschauen.
Genau, insgesamt 8 Folgen sind das. Bei Sky gibt es dann ab dem 25. November wöchentlich Doppelfolgen. Nur Folge 7 und Folge 8 werden dann einzeln veröffentlicht, weil die so ein bisschen der US-Ausstrahlung hinterherhinken und dann wieder aufgeholt haben.
Aber sind es kürzere Folgen, dass die 2 auf einmal zeigen, oder sind es dann schon so normal 45 bis einstündige? Weiß man wahrscheinlich noch gar nicht so richtig. Ja?
Weiß man noch nicht. Ja. Ich nehme jetzt mal den Mittelweg und sage 35 Minuten.
Was ist denn das für eine Länge, Max?
So, letzte Serie. Mhm. Und das eine ist, glaube ich, auch die größte.
Die größte überhaupt dieses Jahr wahrscheinlich. Wer weiß.
Stranger Things Staffel 5. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel dazu sagen. Aber über 3 Jahre haben wir warten müssen und jetzt geht Stranger Things endlich weiter. Beziehungsweise steht auch schon vor dem großen Finale und das wird groß zelebriert bei Netflix, denn Staffel 5 wird diesmal nicht 2-geteilt, sondern 3-geteilt veveröffentlicht. Die ersten 4 Folgen gibt es am 27. November und 3 weitere Folgen kommen dann am 26. Dezember. Wisst ihr alle, was ihr am zweiten Weihnachtstag zu Hause macht? Stranger Things gucken. Und das große Finale kommt dann in Deutschland am 1. Januar. Also an Silvester können wir alle durchmachen bis in die Morgenstunden und dann direkt Stranger Things gucken. Ich weiß gar nicht genau, welche Uhrzeit. Ich glaube, 2 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens kommt die.
Okay. Kommen die Netflix-Serien nicht sonst immer erst um 9?
Nee, weil das liegt daran, dass Netflix die Serie in den USA am Nachmittag schon veröffentlicht.
Ah, okay. Dann ist es natürlich alles koordiniert, weltweit gleiche Uhrzeit. Verstehe. Ja gut, dann kann man ja eigentlich gleich wach bleiben. Das ist ja okay.
Genau. Und was zur Handlung schon bekannt ist, also ist nicht viel bekannt, aber die Staffel macht einen kleinen Zeitsprung von rund 1,5 Jahren in den Herbst 1987. Hawkins ist mittlerweile eine militärische Quarantänezone dank dieser ganzen sich öffnenden Risse zum Upside Down und für Elfie und ihre Freunde geht es jetzt darum, den verschwundenen Schurken Wegner zu finden und zu töten. Jo. Mehr braucht man auch nicht sagen. Esther, wo pendelt sich dein Hype-Level ein?
Oh, das ist schon recht hoch. Also ich freue mich schon sehr drauf, wie sie es jetzt zu Ende bringen. Und Wegner war ja auch ein sehr gruseliger Bösewicht in der letzten Staffel. Insofern bin ich gespannt, was sie da jetzt damit anstellen. Und ob der Zeitsprung jetzt die Kinder einholt, ob der so groß ist, dass man sagt, jetzt haben sie wirklich ihr offizielles Alter oder ob die immer noch hinterher sind.
Ich habe auf jeden Fall gerade erst vor kurzem das Theaterstück gesehen, First Shadow, und seitdem bin ich jetzt wieder so im Stranger Things Vibe drin, deswegen kann die jetzt nicht schnell genug kommen, die letzte Staffel.
Ja, wenn ich richtig Zeit hätte, hätte ich eigentlich auch Lust, nochmal die ganze Serie von vorne zu schauen, das macht gerade Joana, weiß ich, unsere Kollegin, aber weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe, mal schauen.
Sind so lang die Folgen, vor allem ab Staffel 4 dann so richtig lang.
Auf jeden Fall freuen wir uns sehr und dieser einzige Wehmutstropfen ist halt diese Teilung, dass man dann immer wieder warten muss zwischendurch, diese auferzwungenen Pausen, aber gut, so ist das dann halt. Das will Netflix natürlich auch ausschlachten, damit man sein Abo im November, im Dezember und im Januar noch behalten muss.
Ich bin mir aber recht sicher, dass wir zur finalen Staffel auch noch eine Folge hier im Podcast haben werden.
Bestimmt.
Bestimmt. So, damit ist die Liste abgearbeitet. Das waren alle 15 Serien unserer kleinen Monatsvorschau. Ich hoffe, der ein oder andere Serientitel dabei, den haben wir euch schmackhaft machen können, dass ihr den jetzt auf eure Merkliste setzt. Eine Übersicht mit allen Titeln und Startdaten und Streamingdiensten findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Und damit sage ich danke, Esther, für die ganze Serien-Vorfreude, die du mitgebracht hast.
Mit Freude, Max, mit Freude.
Mit Freude. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.